Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, FFK. Formalien wie immer vorneweg. Ihr abonniert uns auf Deezer, Spotify und iTunes. Oder ihr könnt die Folge hören am oberen Artikelrand auf rollingstone.de bei jedem unserer Artikel. In der heutigen Folge sprechen Arne Wielander und ich über zwei verschiedene Sachen. Zum einen den neuen Film von Spike Lee, The Five Bloods, der auf Netflix seine Premiere feiert, da das Cannes-Festival ausgefallen ist, als auch die Frank Elsner Interviewreihe ebenfalls auf Netflix, Wetten, das war's, wo er verschiedene Prominente einlädt und die zu ihrer Karriere befragt. Wir fangen an mit Spike Lee und also ich rate das mal so ein bisschen runter. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr mich dieser Film enttäuscht hat, und ich kann nicht nachvollziehen, was an diesem Film gut sein soll. Ich denke ja sowieso, Spike Lee ist jemand, der seine einzig guten Filme in New York gedreht hat. Nun hat er einen Film gedreht, der vier Freunde zeigt, die nach 40 Jahren nach Vietnam zurückkehren, um dort nicht nur einen Schatz zu heben, den sie meinen, dort verloren zu haben, als auch ihres Squad-Leaders zu gedenken, der gefallen ist. Und besonders einer dieser vier Freunde macht sich große Vorwürfe, weil er denkt, er sei mit Schuld am Tod seines damaligen Chefs. Also, was mich am meisten gestört hat bei diesem Film ist, und das hat man leider sehr oft bei Spike Lee-Filmen, er kann sich genremäßig nicht festlegen, und das ist in meinen Augen kein Vorteil. Es ist zu keiner Zeit klar, worum es geht. Ist es eine Komödie, ist es ein Actionfilm, ist es ein Drama? Das Problem ist, man kann Stilmixe machen, die funktionieren, und dann gehen die Genres ineinander über und Stimmungen werden abgelöst durch erlösende Stimmungen, die ineinander passen. Aber hier hat man ein Potpourri von Gefühlen, Lachern, als auch sehr drastisch dargestellten Todesfällen, ich sage nur explodieren auf der Mine, die man nicht weiß, wie man sie zusammen in Kontext bringen soll. Dann, die Satire-Elemente sind völlig aufgezogen. Ich weiß nicht, was damit gemeint sein kann, wenn man den Ritter Walküre von Wagner, der sozusagen die Parodie sein soll, dieses Moments von Apocalypse Now, zeigt bei einer lustigen Bootsfahrt durch das Mekong-Delta durch. Was soll damit parodiert werden? Denn was Coppola damals gezeigt hat, war ja auch schon in gewisser Weise eine Parodie auf die Großmannssucht und so weiter. Das heißt, totaler Fail. Dann finde ich die Einblendungen von bestimmten Zitaten. Klar, man kann natürlich mit dem Holzhammer argumentieren und es jedem erklären, der es noch nie gehört hat. Aber es ist nichts Besonderes, die Rede von Cassius Clay, also von Muhammad Ali, zu bringen, mit dem kein Nigger hat mich hier Vietcong genannt. Auch das ist zu Ende durchexerziert, und das kennen wir besser auch von Spike Lee. Das brauchen wir nicht nochmal hören. Dann die Songzitate, Marvin Gaye, das ganze Album, What's Going On, das ist so obligatorisch, Vietnam und Krieg. Er kann es einfach viel intelligenter, als mit dieser Holzhammer-Methode zu arbeiten, wo wir auch schon beim nächsten Punkt sind. Er arbeitet ja mit seinem viel gelobten Soundtrack-Komponisten Terence Blanchard zusammen, zuletzt auch bei Black Clansman. Ich habe noch nie so eine Music gehört und so eine schlechte Soundtrack-Abmischung wie in diesem Film. Meine Frau hat immer gesagt, die hat sich daran erinnert gefühlt, wie wenn man in so einem Theme-Park ist, Universal Park, und man dann immer mal von dem Raum zu dem Raum geht und im Hintergrund dudelt die Musik immer weiter. Man geht auf Toilette, die Musik dudelt weiter. Diese Musik setzt keine dramaturgischen Akzente, sie betont nicht, sie läuft einfach im Hintergrund. So, das hat mich auch total genervt. Und was mich am meisten genervt hat, ist, neben diesen ganzen Montagen, Make America Great Again, die Black Panther Faust, Martin Luther King und so weiter, was mich am meisten genervt hat, ist die hanebüchene Art und Weise, wie es ihnen tatsächlich gelingt, dann diese Goldkiste in der toten Kameraden zu finden, nämlich in diesem riesigen Dschungel, der übrigens überhaupt nicht nach Vietnam aussieht, ich weiß gar nicht, wie die gedreht haben, nämlich in diesem
Thailand,
riesigen Thailand, habe ich schon gedacht. Sieht aus wie Studio, sieht aus wie ein Indiana Jones Studio aus dem vierten Teil. So, ich verstehe gar nicht irgendwie, wie billig dieser Film anmutet. Die Make America Great Again Kappe des Veteranenanführers. Ich weiß auch nicht, warum er Trump-Fan sein soll. Da muss man dann wirklich alles einbringen, was überhaupt nur geht. Und dann am Ende noch die Black Lives Matter. Also alles zusammengeführt, was es so gibt, ohne dass es einen roten Faden gibt.
Ja, und damit ist die Sendung schon wieder beendet.
Ja, so lange habe ich, glaube ich, noch nie einen Monolog gehalten.
Es ist alles gesagt schon zu Beginn. Gibt noch viel mehr zu sagen. Ich werde wahrscheinlich hier die Rolle des Apologeten spielen. Selbst nicht überzeugt von dem Film. Aber es ist ein Film der Widersprüche. Wie du richtig gesagt hast, natürlich ein Film der Versatzstücke, der Zitate aus der Filmgeschichte. Darunter auch Interessantes. Es ist zugleich Agitprop, wie man es kennt bei Spike Lee. Die Absicht ist klar, die Durchführung ist es nicht. Es ist kein Es ist ein B-Movie, es ist ein Actionfilm, es ist eine Parodie, vielleicht eine Satire, es gibt komödiantische Momente, es gibt schlechten Actionfilm. Es ist ein Abenteuer- und Schatzsuche-Film. Man darf sich nicht täuschen lassen von Vietnam, von den wenigen Kriegsszenen, die 1970, 71 spielen, zu der Zeit, als diese Vorblatt mit dem fünften Blatt, nämlich dem legendären stürmenden Norman, Stormen Norman, demjenigen, der dann gestorben ist und dessen Gebeine sie jetzt heimholen wollen, der im Übrigen, wie dann viel später nebenbei, als man schon gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit hat, nach 2 Stunden ungefähr, wie sich dann herausstellt, vom Friendly Fire des charismatischsten der 4 Überlebenden von Paul wohl getötet wurde, auch in dessen Armen starb. Also auch eine dicke Sentimentalität, Kameraderie, derer sie sich immer wieder versichern. Dann die Goldbarren, die für die kämpfenden Kollaborateure, Kombattanten gedacht waren in Vietnam, die angeblich kein Bargeld annehmen konnten, auch keine Schecks akzeptierten. Da mussten es große Goldbarren sein, im Wert von möglicherweise 5 oder 10 oder mittlerweile 17 Millionen Dollar. Also ein gewaltiger Schatz. Das erinnert, und das fiel mir dann ein, als sie dann mit den großen Rucksäcken tapernd, 70-jährige Männer, 50 Jahre nachdem sie in Vietnam gekämpft hatten, als sie diese Schatzsuche beginnen, es ist der Schatz der Sierra Madre von John Huston, ein Film mit Humphrey Bogart, ich glaube 1948 gedreht.
Wenn man mal davon absieht, dass der Bösewicht, der Franzose Jean Reno, aussieht wie Belloc, mit seinem weißen Anzug aus Jäger des verlorenen Schatzes.
Ja.
Ne? Mit seiner schmierigen Söldnertruppe, der kleinen Ganoventruppe, die natürlich einen kleinen Anführer hat, der natürlich alles im Griff hat.
Ja, ich dachte auch an Indiana Jones, an den ersten Film. Das wiederum verweist darauf, da ich auch irgendwo schon gehört oder gelesen habe, den Verweis auf Schatz der Sierra Madre, es ist nicht schwer zu erkennen, aber es zeigt natürlich Spike Lees Intelligenz und seine Kenntnis der Filmgeschichte. Das ist etwas, das man ihm nicht absprechen kann. Er hat es so gemacht, dass man in der Jean Reno-Figur unter anderem auch Casablanca erkennt, nämlich jeden kolonialistischen Schurken, in weißen Sommeranzug gekleideten, feisten Bösewicht, ein Profiteur des Kolonialismus.
Worauf hat er denn dann die Satire gemacht? Ich meine, eine kluge Satire zeichnet sich aus, dass sie eine Sache, wie nennt man das Verb, satiriert? Keine Ahnung. Dass sie halt eine Sache sich vorknüpft. So.
Ja.
Aber das geht ja, du kannst nicht alles nehmen und aus allem versuchen, eine Satire zu machen.
Ja.
Du kannst nicht den Vietnamfilm nehmen, du kannst, also es ist ja, wenn dann eine Satire auf einen weißen Vietnamfilm, siehe Coppola, du kannst den Sierra Madre nicht nehmen, du kannst Make America Great Again nicht nehmen und du kannst auch nicht diese blöden weißen Pfadfinder nehmen, die sich als die Trottel dann herausstellen, die eigentlich im Grunde genommen was Gutes meinen, aber dann halt irgendwie nicht wissen, wie sie mit denen interagieren müssen.
Das sind Landminenräume, ja. Darunter ist eine attraktive junge blonde Frau, eine reiche Französin.
Das ist auch für eine Satire.
Ja, also natürlich B-Movie, ein B-Movie-Plot, eine Kolportage, eine Klischeefigur. Ihre Familie hat viel Geld verdient, auch noch nach dem Kolonialismus der Franzosen, mit dem angeblich weißen Gold, mit Reis, hat den Vermögen gemacht. Und um Abbitte zu leisten, ist diese Frau nun als Landminenräumerin ins Land gekommen, ist nicht älter als Ende 20 oder 30 Jahre alt. Und sie heißt Hedy wie Hedy Lamarr. Und das erklärt die Französin dem Sohn des einen Blatts, nämlich Paul, der schwer traumatisiert ist, weil er Stormen Norman nicht verwunden hat. Und der Sohn will auch etwas von dem Goldschatz. Der ist seinem Vater gefolgt. Wir hatten auch das ein Klischee, hatten immer ein schwieriges Verhältnis. Die Mutter ist wohl im Kindsbett gestorben oder sehr früh gestorben. Und der Sohn barmt einmal, wäre er doch anstelle er, der Sohn, anstelle der Mutter gestorben. Sie hätte leben sollen und er nicht. Und es gibt immer wieder solche pathetischen Ausbrüche, vor allem dieses Paul, der des Trump-Fans mit der großen Mütze, der auch ein Bär von Mann ist, ein ganz starker, stiernackiger und hartnäckiger und offenbar eben auch vollkommen paranoider, durchgedrehter, patriotischer Amerikaner.
Wobei seine Figur hat ja noch halbwegs, wie man im Englischen sagt, diesen Arc, diesen Bogen mit, dass die Figur aufgebaut wird, dass er kämpft, welche Mission sie hat, dass er die Vergebung wünscht, auch die Vergebung vom Sohn, die dann später per Brief kommt. Da bei der Person würde ich noch sagen, dass es noch halbwegs runterzählt ist. Aber das Problem ist, ein Film ist nur dann gut, wenn du am Anfang gleich erkennst, welche Genre er bedient. Und ich sage nur, er ist am Anfang als humoristischer Film oder als Tragikomödie inszeniert. Als es dann zum ersten Tod in diesem Film kommt, also einem übel anzusehenden, sterbenden Menschen, der keine Arme und Beine mehr hat, weil er auf eine Mine getreten ist, da setzt auf einmal so ein Shift ein, von dem sich der Film nicht mehr erholt, weil einem dann erst klar wird, nach ungefähr, weiß nicht, 80 Minuten Spieldauer von 155, dass es jetzt um sehr viel mehr geht, als einfach nur darum geht, einen lustigen Schatz zu finden. Und das tariert dieser Film einfach nicht gut aus. Und es ist einfach auch dramaturgisch extrem schwach inszeniert, wenn dieser Mensch, also dieser übel zugerichtete Mensch, dann sterben muss. Und diese Leiche dann da liegt und die sich dann stattdessen über was ganz anderes unterhalten, als wäre dieser Tod nicht passiert. Also das ist einfach auch, das ist als Stimmungsbild einfach so unsicher gemacht, wie ich es ganz selten in letzter Zeit gesehen habe.
Ja, es ist unentschlossen, es ist dramaturgisch schlampig inszeniert. Bei Spike Lee gab es immer eine gewisse Schlampigkeit, Schludrigkeit in der Inszenierung, auch in der Motivation. Es sind hier, du sagst zu Recht, dieser Paul ist immerhin durchdacht, die drei anderen werden nahezu gar nicht gekennzeichnet, sie haben keine Vergangenheit, sie haben nur die Gemeinsamkeit, dass sie in Vietnam als schwarze Soldaten gekämpft haben, offenbar zwischen 1968 und 71 solche langen Einsätze gab es gar nicht. Man sieht auch in den Kampfszenen, in denen sie im Übrigen 1971 als die alten Männer erscheinen, die sie heute sind. Das wurde im Spiegel großzügig als Verfremdungseffekt wie bei Brecht sie bezeichnet. Ja. Also etwas übertrieben. Man begreift die Absicht, also nach kurzer Zeit hat man verstanden, dass das Rückblenden sind, dass aber diese vier Maladenmänner mit dem jungen Storm in Norman, der ja nicht älter wurde, zu sehen sind, in ganz schlechten Kampfszenen. So, der Verweis auch auf Italo-Western ist natürlich auch zurecht. Da muss dann natürlich ein Name, nämlich Tarantino, genannt werden. Da vielleicht immer eine latente Konkurrenz dieser beiden Filmemacher, Spike Lee sogar etwas älter. Und
die sich ja nicht so gut verstehen. Ne? Also Spike Lee hat ja immer Tarantino vorgeworfen, dass er das N-Wort benutzt und dass es ihm halt mehr oder weniger nicht gestattet sei als Weißer oder dass er zumindest die Vorurteile oder den Rassismus damit schüren könnte.
Ja, aber natürlich hat Tarantino Jackie Brown gedreht, er hat überhaupt die schwarze Kultur in vielen Filmen ausgestellt, schon angefangen bei Pulp Fiction. Und sogar in Western-Parodien. Also das ist sicher eine heikle Angelegenheit, auch in Konkurrenz der beiden, kein freundschaftliches Verhältnis, vielleicht gegenseitiger Respekt. Das wäre zu wünschen. Nur in der Methode ist der Film, du wirst sofort widersprechen, aber vielleicht nicht ganz fern dem Inglourious Basterds, einem Film, dem natürlich auch vorgeworfen wurde, dass er den Ernst trivialisiert, dass er die Historie umschreibt und dergleichen. Hier wird nicht umgeschrieben, aber hier wird sehr unglaubwürdig gezeigt, dass Männer, die 50 Jahre Zeit hatten, nun plötzlich beschließen, sind alle in prekärer finanzieller Lage. Der eine hat angeblich erfolgreich eine Autokette und die seinen Namen trägt und es wird angenommen, dass er sehr viel Geld hat. Er bezahlt dann noch das Hotelzimmer in Ho Chi Minh Stadt, im ehemaligen Saigon. Und später stellt sich dann raus in einer dramatischen Szene, er hat gar kein Geld mehr, wird in Kürze bankrott sein, die Autokette wird verkauft, er trägt noch seinen Namen. Es ist derselbe Mann, der wenige Minuten später dann so schrecklich stirbt, der auf die Landmine tritt und es wird ihm der gesamte Unterleib aber weggerissen.
Die Frage ist, sind diese Verluste in der späteren Welt, die diese vier erleiden mussten, Ergebnis von Rassismus oder nicht? Denn wenn nicht oder wenn das nicht richtig herausgearbeitet wurde, ich finde, es wurde nicht richtig herausgearbeitet, dann wird mir nicht ganz klar, was diese vier Leute wieder Also was sie sich zurückholen wollen, was ihnen durch die Gesellschaft, der rassistischen Gesellschaft in Amerika verwehrt geblieben ist. Das wird mir nicht ganz klar. Sie haben alle tragische Biografien, aber es soll letztendlich ein Gewinner sein von We're Taking It Back, was ihnen halt damals genommen wurde. Aber mir ist nicht ganz klar, worin die in diesen vier Filmbiografien die Ungerechtigkeit bestand.
Ja, es ist, es wird tatsächlich an zentraler Stelle gesagt, und das ist, glaube ich, Pauls großes Lamento, ein sehr bekanntes, nämlich: jetzt bin ich mal dran. Wir holen es uns zurück. So. Aber wer ist verantwortlich dafür? Erstens, wer ist verantwortlich dafür, dass sie verloren haben? Was genau haben sie verloren? Wozu haben sie das Recht? Was fordern sie eigentlich ein? So. Und es werden zwei Sachen vermischt, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, der Krieg in Vietnam und die Bürgerrechtsbewegung in den USA. Es fiel dann zeitlich zusammen, natürlich 1968, deshalb schneidet Spike Lee unter anderem auch auf die Unruhen an der Kent University 1970. So, das wird gleich am Anfang gezeigt, Martin Luther King, dann Nixon, Watergate, und damit ist vorbereitet: wir sprechen hier von den ungerechten Vereinigten Staaten, nicht Vereinten Staaten von Amerika.
Aber wenn das Dokumentarische stärker ist als die Spielfilmdarstellung, dann gibt es ein Problem, ganz einfach. Also es kann ja nicht sein, dass es ihm nur gelingt, den Ton zu setzen oder die historische Ummantelung darzulegen, indem er auf Archivmaterial zurückgreift. Ja. Das ist doch total lazy.
Ja. Genau, das ist es. Und deshalb fürchtete ich am Anfang schon um den Film, fand das nicht überzeugend. Es ist, wird dann aber auch nicht überzeugend durch diese vier Figuren. Es kommt dann gleich am Anfang des Films in Saigon, Ho Chi Minh Stadt, eine ehemalige Geliebte des einen Burschen. Übrigens heißen die vier nach den vier Temptations. Also die haben genau diese Namen. Und zwar neben Paul Otis, Eddie und Melvin und zusätzlich eben dieser Stormen Norman, auch Norman, damals Musiker, Sänger bei den Temptations. Und der eine trifft eine Vietnamesin wieder, die heute wohl situiert im großen Apartment lebt, und erkundigt sich bei ihr, wie diese Goldbarren, wenn die denn gefunden werden, verkauft werden können, welcher Mittelsmann, das ist dann eben Jean Reno, in Frage kommt. Sie berät ihn, übrigens eine Schauspielerin, die mindestens 20 Jahre zu jung ist, auch im Vergleich mit den schwarzen Schauspielern. Und sie soll,
ihre Tochter sieht genauso alt wie sie, muss
genau
aus wie sie.
Genau. Und die Tochter, die Tochter wiederum ist nun sehr dunkelhäutig und kommt vom Einkaufen und stellt Mutter das hin, und ihr wird der Amerikaner vorgestellt.
Auch da haben wir eine ganz große Fehldarstellung. Es kann, also guck mal, er besucht sie und es stellt sich während des Gesprächs heraus, er kriegt so eine Ahnung, dass die junge weitere Frau, die dort ist, die gemeinsame Tochter sein muss. Dann beschließt er halt zu gehen. So, ne? Und man verabschiedet sich ein bisschen betreten, weil man es irgendwie nicht wirklich offen ausgesprochen hat. Die Tochter hat auch diese Vermutung. So, erst am Ende des Films, als Spike Lee beschließt, eine 10-minütige Coda anzufügen, nach dem blutigen Gemetzel am Ende, in dem alle zu ihrem Recht kommen, kehrt er zurück zu der Frau, öffnet ihm, und es kommt die ganz große Umarmung. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum das zu diesem Zeitpunkt passieren muss und nicht vorher, oder warum es gar nicht passieren muss.
Naja, der Grund ist, dass der Film gleich zu Ende ist.
Ja, genau. Es ist ein reiner Show-Effekt, ein Happy End für den einzigen Überlebenden am Ende nochmal darzulegen. Es gibt vom Erzählfluss her keinen Grund, das zu tun, wenn es sie vorher schon hätte machen können. Es sei denn, er bringt auch Geld mit oder sowas.
Ja.
Aber sonst gibt es keinen Grund. Welche Art von Erleuchtung musste er denn im Dschungel gewinnen, um zu sagen: hey, jetzt habe ich alle meine Freunde verloren, jetzt stehe ich zu meiner Tochter, die ich vorher verleugnet habe. Ja, ergibt keinen Sinn.
Und es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass er, der dann gar nicht so langsam erkennt, bei der Frau sitzend und die junge Frau betrachtend, da merkt er, dass es die Tochter sein muss, und er scheint durchaus bereit zu sein, das andere so: ist sie, was ich denke, dass sie ist? Ist sie wirklich so? Und das ist der gutmütigste dieser Männer. Der scheint auch in ordentlichen Verhältnissen so bis einigermaßen vernünftig. So. Und man fragt sich, in 50 Jahren haben sie einander nicht geschrieben. Also er findet sie sofort. Jetzt, da er zurückkehrt, findet er sie sofort, weiß, wo sie wohnt, sie sind vertraut miteinander. Aber sie hat ihm vorher in 50 Jahren das nicht geschrieben, hat sie ihm nicht offenbart, er hat sie nicht besucht. Und sie sieht 20 Jahre zu jung aus, noch obendrein. So. Es stimmt also nichts im Detail. Und man fragt sich, kann denn das Absicht sein? Kann denn das Absicht sein? Oder ist der Film tatsächlich derart volatil geschrieben, so nachlässig, so zusammengestückt aus lauter Einzelteilen? Denn dazu kommt ja noch die übliche Agitation, die man von Spike Lee gewohnt ist, dass er eben auch noch ein Anliegen hat und immer mal wieder in Inserts Politiker hineinschneidet.
Ja, zum Beispiel diese Stills aus dem My Lai Massaker, ja. Lässt ja ein Still, ein Foto aus dem My Lai Massaker der GIs in Vietnam ja am allerlängsten stehen, nämlich das eines toten Kindes am Straßenrand, eines toten vietnamesischen Kindes. Da ist natürlich klar die Agenda dahinter, dass er sein dokumentarisches Material auch gewichtet und nicht gleichberechtigt nebeneinander stehen lässt. Er macht praktisch auch sich ein Urteil zu eigen, halt welcher Mord halt irgendwie der Schlimmere sei. Das kann er auch machen, das ist ja auch sein gutes Recht, aber er hat einfach wieder auch gesagt, dass zu viel in diesen Film versucht hineinzupacken. Bei Black Klansman hattest du den rassistischen Süden und die Klansmänner und hat er am Ende diesen Schwenker gemacht zu diesen Protesten der Rechten in Charlottesville und dem Toten. Das hat auch gepasst und funktioniert. Da hast du klare Ursache und Wirkung und so weiter gehabt. Aber die lässt sich für mich, vielleicht bin ich auch zu ungebildet politisch, die lässt sich da in diesem Film nicht einfach so auseinanderfriemeln. Du kannst nicht Vietnam, Make America Great Again und, keine Ahnung, XY, also 4, 5 Sachen dann in einem Topf rühren und behaupten, alles gehört schon irgendwie zusammen. Wenn, dann musst du es halt belegen.
Ja, es gehört zusammen durch die USA. Und Lee zeigt alles, was ihm nicht gefällt an den USA. Und insofern ist es nicht so erstaunlich, dass dieser Paul ein Reaktionär ist und ein Trump-Verehrer. Denn Spike Lee zeigt auch in dieser Figur etwas, das ihm nicht gefällt, nämlich Schwarze, die nicht das rechte Bewusstsein haben und Trump wählen und glauben, das sei der Präsident, der für sie eintritt.
Aber er macht am Ende die Black Panther-Faust noch, ne? Also er ist ja sozusagen bekehrt, er ist geläutert, ja nicht mehr Trump.
Er wird geläutert, also er, in seinem Trauma, in der posttraumatischen Belastungsstörung seit 50 Jahren, spricht er zunehmend mit sich selbst, kann nicht schlafen und so weiter. Das sagt der Sohn auch, das wird beschrieben. Also dieser starke Mann ist ein kranker Mann seit Jahrzehnten. Und jetzt wird er eigentlich wahnsinnig im Dschungel. Das hat auch eine vielleicht freiwillige, vielleicht unfreiwillige Komik. Er zieht dann allein los mit seinen Goldbahnen und dem Rucksack und ruft laut in den Wald hineingehend: Der Herr ist mein Hirte, es wird mir an nichts fehlen. Spätestens da habe ich danach geschaut, wie lange der Film noch dauert. Dieser Film dauert 2,5 Stunden.
Wahrscheinlich der längste Film nach Malcolm X vielleicht. Aber er hat eine wirklich gute Szene. Also gut finde ich Momente, in denen er Vietnam-Film oder generell Dschungelfilme, wenn er die Klischees entlarvt oder sich kreative Ideen überlegt, wie man Dinge jetzt nicht so fatalistisch darstellt, wie sie hätten ablaufen müssen, gibt er die Szene, in der sein Sohn auf eine Mine tritt. Das bedeutet immer in 10 von 10 Fällen eigentlich mindestens ein Verstümmelungs-, wenn nicht ein Todesurteil. Und sie überlegen sich dann sehr, sehr kreativ, wie sie es schaffen können, den Sohn zu retten, nämlich indem sie ihm ein Seil umbinden und feinen Kräften mit 5, 6 Leuten so stark daran ziehen, dass er wegfliegt von dieser Tretmine und deshalb nicht sein Bein verliert. Das ist wahrscheinlich technisch gesehen nicht möglich oder unrealistisch, aber es war zumindest ein verspielter Versuch, mit dem Klischee umzugehen, was passiert, wenn man in einem Kriegsfilm auf eine Tretmine tritt. Das fand ich noch relativ kreativ. Also diesen Weg zu betrachten, halt Dinge, die eigentlich einen eingetretenen Trampelpfad der Ideen darstellen würden, halt zu umgehen. Das fand ich ganz gut.
Ja. Der Film ist allerdings in langen Passagen eben das, ein Trampelpfad, ein ein Gang durch den Wald, es sind humpelnde, malade Männer schon, das ist nicht glaubwürdig. Die Goldbarren liegen dann 10 Zentimeter unter der Oberfläche auf einem völlig beliebigen Waldstück. Der eine, der Bloods, geht dann mit so einem Geigerzähler da herum und die drei Landminen Leute folgen ihnen und beobachten sie und werden dann schließlich von ihnen gefangen gesetzt, nachdem die Goldbarren gefunden wurden und werden gefesselt. Übrigens sieht man auch da einen Anschlussfehler. Eben wurden umständlich die drei gefesselt. In der nächsten Szene sieht man, wie sie alle gemeinsam mit dem Gepäck latschen.
Und dann, das habe ich auch
dann
nicht verstanden.
Ist Hedi gar nicht gefesselt und die anderen
sind auch nicht. Oder die haben mittendrin irgendwas überlegt. Aber du darfst nicht vergessen, ich bin ja Fan des letzten Rambo-Films gewesen, habe ich einen für drauf gekriegt und so weiter. Ich verteidige Rambo 5 ja immer noch. Aber nach diesen Action-Szenen, diese alten Leute, die mindestens so alt sind wie Rambo, können 40 Jahre, nachdem sie das letzte Mal eine Waffe in der Hand gehalten haben, so lange Pause hatte John Rambo nicht, 40 Jahre, nachdem sie das letzte Mal eine Waffe in der Hand gehalten haben, nehmen sie das Ding in die Hand und setzen treffsichere Kopfschüsse auf eine Entfernung von 20 Metern. Das sind diese vier alten Säcke, sind die perfekten Kampfmaschinen. Mir kann keiner mehr was anderes erzählen.
Das gehört natürlich zu den Ironien des Films. Möglicherweise ist das augenzwinkernd inszeniert, weil Spike Lee natürlich, abgesehen davon, dass er Malcolm X in einigen seiner Filme Gewalt gibt, aber das ist natürlich nicht sein Genre und er zeigt hier uneigentliche Gewalt. Auch eine Rambo-Parodie von Chuck Norris-Filmen, du hast zu Recht einmal auf Chuck Norris verwiesen. Natürlich denkt man an Missing in Action und solche Filme, wenn man diese Szenen sieht. Die sind ja gar nicht anders zu machen. Ne? Da ist kein Unterschied zwischen Platoon und einem Film, der das uneigentlich zeigt. In welcher Weise soll man es zeigen? Aber wenn eben diese alten Männer dann doch zur Pistole greifen und zum Maschinengewehr und dann losschießen. Das ist irgendwann der Moment, da im Kino Leute begeistert aufschreien, wenn es Veteranen wie Schwarzenegger und Bruce Willis etwa sind und Sylvester Stallone. Sie können's noch. Also in gewisser Weise ist dieser Film natürlich auch, wir haben bei Clint Eastwood von dem Film Space Cowboys gesprochen, James Garner und Eastwood selbst und Donald Sutherland, glaube ich, die da zum Mond fliegen.
Die Space Cowboys.
Space Cowboys. Habe ich es falsch gesagt?
Ich weiß nicht, der Titel ist gerade noch.
Ich habe den Titel gar nicht gesagt. Ja, Space Cowboys aus dem Jahr 2000. Und hier ist es sozusagen auch die letzte Mission. Aber diese Mission ist anders als bei Space Cowboys noch durch etwas anderes als durch das geriatrische und das absehbare Ende des Lebens und die Reue motiviert. Es ist aufgeladen mit lauter Motiven, die außerhalb dieser vier Männer liegen. Ist insofern ein interessanter Film, als er alle Widersprüche vereint. Widersprüche Amerikas, also der USA freilich, aber auch Widersprüche Spike Lees in seinem Filmemachen und in seiner moralisierenden Anlage. Also ein Film, der einen auffühlt. Ich fand, die lange Passagen waren mir auch zu langweilig und waren mir sauer und ich ärgerte mich über den Film und dann aber wiederum konnte ich nicht fassen, dass er noch eine Räuberpistole hineinbringt, am Ende einen Shootout, einen richtigen Showdown. Vorher kommen vietnamesische Gangster herangefahren.
Dieser Shootout findet ja natürlich auch statt in einem der Open. Es ist fast wie so ein John Woo-Film oder halt wie ein Leone-Film. Er findet statt in einem weihevollen Ort. Ne? Ja. Das ist ein buddhistischer, vietnamesischer Tempel, der zuerst zur Erholungs- und Ruhestätte wird, der Verwundeten. Und an dem Ende dann Jean Reno in seinem weißen Indiana Jones-Anzug, Belloc-Anzug, dann vorfällt. Da ist praktisch im Grunde genommen alles drin, was man von einem Genrefilm erwartet. Nur versucht dieser Film halt fünf Genres zu sein.
Ja. Naja. Es ist zu viel und doch ein Film, der zwar jetzt nicht im Kino läuft, der aber von umso mehr Menschen gesehen werden kann, als er bei Netflix anzuschauen ist. Und das wird Spike Lee ein großes Publikum bringen, natürlich zu einer Zeit, da nichts so erwartet wird wie ein Film von Spike Lee. Und es werden viele, viele Menschen den Film sehen und sich aber möglicherweise auch darüber wundern, ob das der Film zur Zeit ist. Denn es ist halt eben dadurch, dass es ein Zitatenfilm ist, und ein B-Movie mit größeren Mitteln hergestellt. Also ein verwirrendes und, wie man so sagt, irritierendes Werk.
Ja. Kommen wir zu etwas, was weniger irritierend war, was sich auch auf Netflix befindet, nämlich großer Themenumschwung. Frank Elstner und seine Interviewreihe, 5 Teile sind es, glaube ich, zumindest in der ersten Staffel, wie Netflix sie nennt, von Wetten, das war's, also sozusagen ein Wortspiel seiner berühmten Sendung Wetten, das. Da trifft Frank Elstner 5 weit jüngere Menschen, mit denen er über Karriere und Leben spricht. Lena Meyer-Landrut, Joko und Klaas, Charlotte Roche und Daniel Brühl. Daniel Brühl hat natürlich, wie zu erwarten, gleich im ersten Satz erwähnt, dass er Spanier ist. Aber die Sache, die mir bei, wir fangen mal an mit Klaas, also das nächste Mal war ich extrem davon überrascht. Vielleicht habe ich auch einfach auch nicht die Werbung vorher für dieses Sendeformat gesehen und hätte es sehen müssen. Ich hätte mir ein bisschen erhofft, dass es um Frank Elstner geht und nicht um die Interviewpartner. Aber gut, da war ich falsch informiert, habe mich falsch erkundigt. Ich hätte das interessanter gefunden. Was mir bei Klaas mal wieder auffällt, das ist mir da jetzt auch nochmal klar geworden, weil man ihn ja vor allem so als Clown kennt. Also ich erwarte von Fernsehclowns, dass sie, oder sie gefallen mir besser, Fernsehclowns, wenn sie keine Trennung zwischen Bühnen und Privatpersonen machen, sondern außerhalb ihres eigenen Clown-Kontexts trotzdem Clown bleiben. Wahrscheinlich mag ich deshalb auch Didi so, mag Otto so und selbst bei Helge Schneider oder Heinz Strunk, die den Clown in Talkshows oder in sonstigen Sendungen nicht spielen, haben sie, denen liegt so eine gewisse Art von Kauzigkeit oder Urigkeit inne, dass man weiß, sie sind auch außerhalb ihres eigenen Formats immer noch ihre Bühnenpersönlichkeit. Und bei Klaas denke ich immer wieder, ich finde es irgendwie in Ordnung, wenn er halt irgendwie vom aus dem Flugzeug springt oder sich irgendwie keine Ahnung was an den Fingern, an der Fingerhaut aufhängen lässt oder solche Geschichten. Aber ich finde es immer so blöd, wenn er mit seinem ernsten Schnurrbartgesicht dann immer erklärt, man muss die SPD wählen und solche Sachen. Fand ich irgendwie, es war ein schwieriges Gespräch zu spielen.
Also der ist natürlich eine ironische Figur. Also er ist sowohl ein vernünftiger Gesellschaftskritiker, ein engagierter, etwas jüngerer Mann. Und er ist natürlich auch der Satiriker und der Spaßmacher und Clown, wie du mit gewissem Recht sagst. Er macht diese Late-Night-Show, er amüsiert sich, er ist auch ein Schmidt-Nachfolger, ist darin auch gut, ist wortmächtig, ähnlich wie Böhmermann, eloquent. Und er macht gern Witze, ne? Und er macht auch gern oberflächliche Witze. Das alles klingt ja an. Er ist vielleicht der Einzige, der mit gewisser Neugier und Konsequenz dem alten Meister auch Fragen stellt. Also der jedenfalls zu Beginn auch etwas wissen will von Frank Elstner, der ihn eingeladen hat und den er natürlich als den absoluten Profi und den legendären Radio- und Fernsehmann schätzt. Das spürt man bei ihm stark. Respekt natürlich auch bei Joko, der dann kurz darauf dazu kommt und dann.
Sie konnten es gar nicht fassen, gar nicht fassen, das sagt ja Klaas auch, dass er Frank Elstner in seine Sendung eingeladen hat, zu einer Zeit, als Frank Elstner kein eigenes Sendeformat zu bewerben hat. Das scheint ja irgendwie so üblich zu sein unter den Leuten in der Branche, dass man immer nur dann in die Sendung des anderen kommt, wenn man selber davon einen wirklichen Vorteil hat, auch einen ökonomischen. Und das hat ihn, glaube ich, so beeindruckt, dass Frank Elstner gekommen ist, obwohl es für ihn überhaupt keinen Anlass gibt, für irgendwas eine Werbung
zu machen. Ja, und zu so jungen Leuten. Ja. Das spricht aber für die Neugier Frank Elstners, für die er berühmt ist. Und zwar seit seinen ganz frühen Sendungen, seit den Montagsmalern. Und davor hat er sogar auch eine Sendung im Fernsehen gemacht. Davor hat er die Radiosendung gemacht, die in den 60er Jahren die entscheidenden waren. Er war ein junger Mann, der nicht ganz so jung aussah. Und ein ganz ungewöhnlicher Radiomoderator bei Radio Luxemburg, dem wichtigsten Sender überhaupt. Er hat die Popmusik jener Jahre gespielt. Was man sich nicht vorstellen kann, seit 64, 65 war er derjenige, der die angloamerikanische Rockmusik konsequent gespielt hat. Und der war, glaube ich, nicht älter als 22 oder 23. Hat noch früher begonnen als Junge, also Kind von Schauspielern. Beide Eltern waren Schauspieler. Immer Tingeltangel, musste immer den Wohnsitz wechseln. Er hat als Kind schon in Hörspielen gesprochen, hat also Hörspielrollen gespielt, wollte eigentlich auch Schauspieler werden, kam über sein Sprachtalent, oratorisches Talent zum Radio und wurde dann eine so bekannte und beliebte Gestalt, dass er in Bravo, in der berüchtigten Home Story vorgestellt wurde und immer wieder also als ein Held, ja wie ein Popstar behandelt worden.
Das ist das gar nicht so bekannt. In den 60er Jahren. Das ist bei Tommy, also bei Thomas Gottschalk ist es viel bekannter, dass er jemand ist, der aus dem Pop und auch aus dem Radio kommt und aus dem Jugendformat. Ja. Ist natürlich eine andere Generation, ist eine Generation später.
Ja, und Elsner war dann, wurde so sehr...
Wobei, warte mal, so groß ist der Unterschied nicht, ne? Elsner ist Ende 70. Ist jetzt
77, glaube ich, 78 Jahre.
Gottschalk ist 70
geworden. Ja, aber das sind die entscheidenden Jahre. 8 Jahre. Nämlich die 60er Jahre gegenüber den 70ern des Thomas Gottschalk. Mhm. Thomas Gottschalk kam Anfang der 70er Jahre und man merkt es auch an der Musik. Thomas Gottschalk war kein Mann, ist kein Mann der Musik der 60er Jahre. Er kam etwas zu spät für die Beatles, er kam etwas zu spät für die Who, die Rolling Stones, die Kings. Das ist gar nicht seine Musik. Ganz zu schweigen von sagen wir, Peggy Lee, den Supremes, der gesamten Soul Music, den Girl Groups und so weiter. Und Elsner hat sogar das noch erlebt, ohne ein solcher Fanatiker zu sein oder ein Sammler wie Fritz Egner, glaube ich. Dann hat man nie bemerkt bei Elsner. Und er hat dann ein noch größeres Talent erkannt, nämlich neben seiner Neugier das Erfinden von Spielen, von Formaten. Und was er verfolgt hat mit einer großen Entschiedenheit und mit Ehrgeiz und mit Konsequenz. Und er hat mehrfach erzählt, dass er gar nicht loslassen konnte. Er hat nächtelang überlegt, hatte immer einen Zettel neben sich liegen. Er hat die Konzepte aufgeschrieben und er wollte sie unbedingt durchbringen. Und neben sehr guten Konzepten war dann eben das eine für die Ewigkeit von Wetten, dass. Hätte auch scheitern können. Er war auch nicht davon überzeugt, dass es gelingt. Wirkt auch etwas albern, wie später Nase vorn. Nase vorn wurde dann ein Reinfall, man hat das Prinzip nicht verstanden.
Ja, gut, aber
jeder hat das Prinzip des Nase
vorn,
verstanden.
Klar, Nase vorn war das Problem, das war nicht kompetitiv. Nase vorn war ein sehr sympathisches Format, weil es einfach darum geht, Leute vorzustellen, die tolle Ideen haben und die Gewinner sind, ohne dass sich mit jemand messen müssen, weil sie einfach gute Ideen haben. Aber man erwartet für Samstagabendformat halt immer Gewinner und Verlierer. Und das ging bei Nase, klar, einer hat am Ende die Nase vorn, wer hatte die beste Idee. Aber das war eher schon nach dem Hans-Rosenthal-Prinzip des ersten, zweiten, dritten Gewinners und nicht eines Verlierers und Gewinners. Bei Wetten, das gibt's nur 50-50-Chancen, eine binäre Entscheidung. Und daran ist ja wahrscheinlich Nase vorn dann auch gescheitert, so sympathisch das Prinzip auch gewesen ist.
Ja, und Wetten, das hatte noch etwas anderes natürlich, nämlich das Spektakuläre der Wetten und das auf den ersten Blick Erkennbare. Da musste nichts Wissenschaftliches erklärt werden oder irgendeine Erfindung. Man hat es, auch wenn es zunächst unglaubwürdig wirkte, hat man es dann gesehen, wie es passiert. Wenn man also etwa eine Melodie oder ein Rhythmus klopft auf der Brust eines kräftigen, muskulösen Mannes, ne, dann sieht man, dass es zwar absurd ist, aber dass es offenbar funktioniert und dass jemand, der darin trainiert ist, also sowohl der Mann mit der muskulösen Gestalt, als auch der dann den Rhythmus erkennen muss, der auf die Brust getrommelt wird, das ist eingeübt, aber man merkt dann, wenn man sehr, sehr viel Zeit hat, kann, und so eine Idee kann es einem gelingen. Nee, mit Fleiß und Erfindungsreichtum und wenn es abstrus genug ist, und man wartete ja immer auf das Abstruse und dann noch etwas anderes, man wartete natürlich auf die Stars, auf diejenigen, die auf dem Sofa sitzen würden, die was singen würden zwischendurch zur Entspannung. Viele sind dann zur Toilette oder zum Kühlschrank gegangen. Die Einschaltquoten fielen ja bei den Musikbeiträgen immer ungefähr um 2 Millionen.
Ja, und die Zuschauer. Stars wetten ja auch, dass sie werden ja sozusagen zu Menschen wie du und ich, indem sie sich auch so gewöhnliche Dinge wie halt Wetten anlassen. Ich wusste über viele Jahre gar nicht, und das wurde, glaube ich, ja gar nicht so publik gemacht, dass jede Wette vorher mindestens einmal geprobt oder aufgeführt werden musste, damit sich keiner total blamiert. Ich dachte über Jahre immer, jeder, der da reinkommt, zeigt zum allerersten Mal auch dem Fernsehteam, dem Sicherheitsteam, ob das, was die machen, überhaupt geht.
Ja, also sicher dachte ich das auch in den ersten Jahren und später wurde dann immer mehr verraten, was hinter den Kulissen passiert und dass alles mal geprobt wurde. Übrigens war es Thomas Gottschalk natürlich, der so oft darüber geplaudert hat, aber in den Proben hat es noch funktioniert oder
genau.
Ich habe es zweimal gesehen oder dreimal ist es ihm gelungen und jetzt ist er doch ins Wasser gefallen oder da haben die 30 Leute in die Telefonzelle gepasst, aber jetzt plötzlich nicht mehr. Ne? Aber das war dann schon die spätere Zeit. Am Anfang war das natürlich eine sehr steife Sendung und ganz am Anfang, ich glaube in der allerersten Sendung möglicherweise, hat ja Karl-Heinz Böhm die große Wette gemacht, wie viele Deutsche eine Mark bezahlen für Afrika, um da Bohnen, damit Bohnen gebohrt werden können. Und es haben tatsächlich nicht alle Zuschauer der Sendung oder 5 Millionen oder was er gewettet hat, eingezahlt, aber es haben viele eingezahlt, sodass Millionen zusammenkamen. Und das war ja der Beginn von Karl-Heinz Böhms Engagement in Afrika und hat die Sendung natürlich auch sofort weit über den Samstagabend hinaus bekannt gemacht als eine Sendung des Aktionismus und des großen Forums. Später war dann noch die berühmte Szene dieser Protest, zwei Leute kletterten da in der Takelage in den Lampen herum und brachten Plakat an mit in der Botschaft und Elsner liefen dann kamen natürlich die Ordner und wollten die Leute da sofort verhaften und rauswerfen. Und Elsner mahnte zur Gelassenheit und sagte, nein, Moment, lassen Sie diese Leute sprechen, die sollen die Anliegen vortragen.
Es ist seine Sendung,
hat er auch gesagt.
Meine Sendung wird niemand rausgeworfen.
Ja, und da hat er von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht, in der Weise, dass er ihnen das Recht zu sprechen eingeräumt hat, so dass sie es friedlich vortragen konnten. Und dann sind sie wie begossene Pudel ins Publikum gegangen und hatten das vorgetragen, aber so blieb dann auch ohne
deswegen,
Eklat.
Ja, also deswegen, verpuffte Volk. Man hat Elsner ernst genommen. Das war eine Sache, ich glaube, die Titanic-Geschichte mit dem Stifteschmecken, es hätte die Titanic bei Elsner wahrscheinlich nicht gemacht. Das muss man bei halt so einem Zirkusmeister wie Tommy halt einfach machen. Ne? Also mit den, weißt du, die Geschichte, als ja, Tommy reingelegt wurde und so. Ja. Und das ist eine Sache, die konnte man natürlich nur bei Thomas Gottschalk machen, weil es da auch einfach auch mehr Spaß gemacht hat, den Menschen Thomas Gottschalk, der sich mal so als Impresario des großen Zirkus mal dargestellt hat, hereinzulegen.
Ja. Und die Buntstifte waren ja nicht lustig. Es hat sich ja keiner darüber amüsiert.
Stimmt.
Es wurde als Betrug empfunden. Es sollte der große Coup der Titanic sein, dass das Vorführen des Prinzips bei Wetten, das und dass man da schummeln kann. Es wirkte aber überhaupt nicht amüsant. Natürlich ist es vollkommen absurd, die Farben von Buntstiften zu erschmecken. Aber als man dann merkte, dass dieser Mann da geschummelt hat und dass er einfach an den Seiten dieser großen Brille oder dieser Augenklappe vorbeigelugt.
Der redete auch wie ein Kripo-Beamter der 80er. Der sah aus und redete wie ein Kripo-Beamter der 80er. Ockerfarbene Hose, grünes Jackett, richtiger BRD-Typ.
Ja. Also ich habe den Namen vergessen, aber war bei Titanic viele Jahre Redakteur und ein Bekannter. Ich glaube, Bernd Eilert, glaube ich, ein Zeichner. Und der wirkte nicht humorvoll. Das war kein humorvoller Auftritt, sondern er hat mit bitterem Ernst, er wollte mit bitterem Ernst unbedingt zeigen, dass diese Sendung ein Dilettantismus ist und ein Unfug. Und Gottschalk fand es natürlich auch nicht amüsant, war aber konziliant und sagte, na gut, ihr habt uns reingelegt, ihr Jungs, ja, Titanic, ja, alles klar, ne, mache ich ein Angebot, komm noch mal in die Sendung. So, und dem Publikum war der Samstagabend verdorben. Niemand hat sich darüber gefreut, dass das Funktionsprinzip der Sendung da persifliert wurde. Aber zurück zu Frank Elsner. Seine Ernsthaftigkeit, seine Diplomatie, seine Menschenkenntnis, sein Interesse an Menschen, das alles erkennt man auch in dieser Sendung, also in diesen 5 Gesprächen.
Er nimmt ja sogar die Schuld an dem misslungenen Gespräch damals mit Lena Meyer-Landrut sogar ganz uneigennützig auf sich, obwohl er es gar nicht hätte tun müssen. Er sagt ja immer, hat ja dann immer noch gesagt, ja, ich war anscheinend nicht gut genug vorbereitet und so weiter. Aber auch das ist letzten Endes ein erzählerisch nicht so gelungenes Prinzip der Sendung, dass die ganze Dramatik des Ganzen nur durch die Einspielfilme, sieht man da noch nicht mal, es hat irgendwie Bild hat berichtet, hier ist das Video, wo die beiden sich über gestritten haben. Es war, glaube ich, auch ein ESC-Vorentscheid oder ESC-Stück. Also wenn dieses Video gar nicht vorher gesehen worden wäre, dann hätte man gar nicht mehr, mir war dieser Fall überhaupt nicht bewusst. Ich wusste das gar nicht mehr, dass Lena Meyer-Landrut damals sich so patzig gegenüber verhalten hat, weil sie selber wohl unter Stress stand. Das musste sozusagen als Beistory dann irgendwie noch gebracht werden von einem anderen Medium, damit man das Gewicht des Ganzen überhaupt erkennt. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Das hat mir generell, klar, es ist immer so ein Regieprinzip zu sagen, wir wollen nur den Talk machen, zwei Menschen sitzen sich gegenüber, dunkles Studio, das muss reichen. Aber der ein oder andere Film, es muss ja nicht ein Filmausschnitt von Daniel Brühl sein aus seinem neuesten Actionfilm, aber der ein oder andere Erklärer, das Erklärungsstück, das hat mir dann doch gefehlt.
Ja, also es wurde vorausgesetzt, dass die meisten Menschen sich noch erinnern an diesen sehr unangenehmen Auftritt. Es war übrigens vor dem ESC-Finale in Düsseldorf 2011, als Landrut zum zweiten Mal antrat. Und mittlerweile, sie bezeichnet sich heute als überfordert, sie sei noch nicht professionell gewesen. Ja, sicher nicht. Aber es war ein Jahr nach dem Gewinn, mittlerweile war sie etwas hochnäsig, hatte natürlich stand natürlich unter erheblichem Druck, weil sie jetzt zum zweiten Mal antreten würde. Sie wusste, sie könnte es nicht gewinnen, aber würde sie den zweiten oder den fünften oder den zehnten Platz machen? Das waren, glaube ich, der sechste oder siebte.
Achte, glaube ich.
Ja,
oder? Also immer noch gut.
Ja,
für
zu respektieren. Es war ja unmöglich, dass sie nochmal gewinnen würde. Aber da war sie aufgeregt. Sie wusste auch nichts von Frank Elstner. Man natürlich begegnet man einem auch damals schon älteren Mann mit Respekt und zumal jemandem mit solchen Meriten. Dass Elstner, der jetzt erklärt hat, er sei einen Tag vorher gefragt worden, man wunderte sich auch, was macht Frank Elstner da? Ist er aus Interesse da oder warum wurde der engagiert? Natürlich eine berühmte Figur des ZDF, aber man hätte ja einen etwas jüngeren Moderator, einen Experten oder Peter Urban da erwartet. Das war nämlich in der leeren Halle vor der vielleicht wenige Stunden vor der Veranstaltung. Und da standen sie so auf einer Loge oder auf der Tribüne. Und ist aber für einen Kollegen, der da nicht erschienen ist, er ist gefragt worden, hat gesagt, ja gut, das mache ich, da fahre ich dahin. So. Er hat aber möglicherweise den Triumph Lenas ein Jahr vorher gar nicht gesehen, hat seitdem keine Songs von Lena gehört und hat er auch keinen rechten Bezug, weder zu dem Lied noch zu Lena Meyer-Landrut und hat dann vielleicht in seiner betulichen Art die aufgeregte junge Frau nicht so richtig beachtet oder es gab zwischen den beiden keinen Rapport, überhaupt kein Einverständnis.
Kein Vorgespräch anscheinend auch.
Das auch
kein Vorgespräch,
so wirkte das zumindest. Es war nicht richtig vorbereitet und sie war ungeduldig und er war da allzu geduldig oder hat nicht erkannt, dass natürlich die Aufregung des Moments ein so betuliches Gespräch, wie er es üblicherweise führt.
Aber sagen wir mal, wie es ist, sie hat sich unter aller Sau benommen, muss man einfach mal sagen. Ihr Verhalten war einfach nicht in Ordnung, das macht man nicht. Es ist egal, ob sie die amtierende Weltmeisterin im ESC ist, in welcher Gewichtsklasse auch immer. Das geht einfach nicht, dass sie halt so ein Dino wie ihn da einfach so behandelt, weil er war völlig unter aller Sau.
Ja.
Das muss ihr Manager hinterher auch mal hoffentlich gesagt haben. Es geht einfach, also kannst du mit dem nicht umgehen.
Auch ein anderer Moderator, der möglicherweise keine gescheiten Fragen gestellt hätte nicht so behandelt werden, hätte nicht so abgekanzelt werden dürfen. Aber nun, jetzt hat Elstner gesagt, er sei nicht recht vorbereitet gewesen und das seien wirklich blöde Fragen gewesen. Und dann sagt sie, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, dass ich mich so verhalten habe. Das ist sehr bedauernd, es tut mir so leid. Naja, da haben sie wahrscheinlich bei anderer Gelegenheit auch schon mal gesagt, sich gegenseitig versichert. Nun ist auch dies ein sehr betuliches Gespräch. Elstner nimmt sie vollkommen ernst und sie erzählt, wie sie seitdem ihre wechselvolle Karriere organisiert hat und hat sich für eine Weile auch mal zurückgezogen bei der Frage, ob sie es nochmal machen würde. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich wieder 19 Jahre alt wäre und Abitur machen würde und ein Lied wie Satellite singen könnte, würde ich noch einmal mich bewerben für Stefan Raabs Ausscheid und den Aufruf zu der Sendung. Da sagt sie, das würde sicher, das wäre gelogen, wenn sie sagen würde, das würde sie nicht nochmal machen. Aber freilich, nur wenn die Frage ist, ob sie heute ein drittes Mal antreten würde, aber ganz bestimmt nicht, niemals.
Sie bricht sich ja auch, sie hat ja auch keine Chance. Ja. Sie hat auch keine Chance.
Natürlich nicht.
Sie würde ja auch gewinnen wollen. Das geht ja gar nicht anders. Sie hat sich aber trotzdem, sie war nicht ganz aus der Fassung gebracht durch die Frage, weil sie sich damit natürlich innerlich schon mal beschäftigt hat. Diese, was wäre, wenn... Ne, dieser entscheidende Moment meines Lebens, der mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat, würde ich den nochmal haben wollen, ja oder nein? Das ist eine Frage, die jeder, der solche Erlebnisse hat, sich automatisch stellt. Da fand ich das Gespräch mit Daniel Brühl schon fast ein bisschen besser, weil Daniel Brühl wirklich überrascht schien von der gar nicht so unoffensichtlichen Frage Elsners, als er gefragt hat, irgendwie, ja, können Sie denn eigentlich manchmal auch unangenehm sein oder anstrengend sein? Die war so direkt, die Frage. Das hat tatsächlich Brühl so ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht, fing ein bisschen dann irgendwie zu schwitzen und zu sagen und hat dann ja erklärt, auch relativ diplomatisch, dass es schon sein kann in der Postproduktion und so weiter, wenn Dinge nicht laufen, dass er dann zur Diva wird und so weiter. Aber auch das ist eine ziemlich einfache Frage, die dann aber dann zu so einem kleinen Kuddelmuddel innerlich bei ihm geführt hat.
Ja, weil er wahrscheinlich aufrichtig ist in dem Gespräch. Er hatte sich vorgenommen, erkennend, dass man sieht ihn nicht in Talkshows. Ich habe ihn überhaupt noch nie in einer Talkshow gesehen. Er bewirbt auch keine Filme. Er ist auch etwas oberhalb dieser Ebene. Vielleicht war er für den Lauder-Film in Talkshows zu sehen. Aber er hat viele andere Filme natürlich gedreht und ist ja spätestens seit dem Goodbye Lenin-Film sehr populär, tatsächlich ein international gefragter Schauspieler. Der auffälligste Deutsche neben Christoph Waltz natürlich in den Glorious Bastards von
Ach, ich fand die da sogar am besten. Also ich bin ja, es gehört eigentlich nicht in die Sendung, aber ich finde ja, dass er der Beste ist, den wir haben, Daniel Brühl. Mhm. Und ich fand Daniel Brühl auch, also wenn man, klar, man kann immer dieses Gedankenspiel haben, welchen Deutschen oder Österreicher fand man am besten in den Glorious Bastards. Die meisten würden immer sagen Christoph Waltz, aber mir hat Daniel Brühl am besten gefallen. Mhm. Ich fand Christoph Waltz schon einen Tick zu cartoonartig, eine Figur, die wirklich jeden Moment alles tun konnte, totale Freiheiten hatte, weil sie halt so irreal gewesen zu tun, was sie will. Mir gefiel diese Figur des enttäuschten Liebhabers, des möchtigen Liebhabers, er war ja verliebt in dem Film, Daniel Brühl, der zu spät erst erkannt hat, dass er gar keine Chance hat. Ich fand es wirklich herausragend und ich kann immer wieder sagen, wie toll ich ihn generell finde als Schauspieler.
Ja. Er ist ein außerordentlich gescheiter Schauspieler und was ich sagen wollte, er ist nicht nur ehrlich, er ist enorm eloquent, präzise und das beschreibt er in dieser Passage dann auch. Er denkt nach und er sagt, nun, manche haben ihn am Set wahrscheinlich als ungeduldig erlebt, als unduldsam. Elsner fragt sogar nach, sind sie jähzornig? Eigen sie auch zum Jähzorn. Und überlegt er kurz und sagt auch da, ja, es gibt solche Momente. Und
du weißt ja, Ungeduld ist eine ganz große Schwäche. Ja, Arne, ne? Ungeduld ist eine ganz große Schwäche, sagt man ja immer, ne? Die Lieblingsschwäche im Vorstellungsgespräch.
Ja, jedenfalls gibt er zu, dass er nicht immer diplomatisch ist. Und dann natürlich, es ist dann immer die Erklärung, ja, zum Gelingen beitragen und er hat bestimmte Vorstellungen und das heißt aber natürlich auch, dass er eine große Autorität hat, dass er sich die zuschreibt, dass sie ihm auch zugestanden wird, spätestens seit Bastards, spätestens seit dem Niki Lauda-Film Rush. Und bei Rush ist ihm natürlich gelungen, das einigermaßen Unfassbare, dass er tatsächlich den Sprachduktus Niki Laudas nachmachen kann, dass er physiognomisch ihm ähnelt, natürlich auch durch Maskenbildnerei, aber der ganze Gestus bei dem doch um einiges größeren, kräftigeren Daniel Brühl, dass er genau diese filigrane, schmale Gestalt Niki Laudas glaubhaft macht, die Art, wie er spricht, das vernuschelt. Lauda selbst war hoch beeindruckt von Brühl, noch Jahre später hat er ihn gelobt. Und Brühl, der nie Theaterschauspieler war, dessen Vater, was ich nicht wusste, beim WDR, glaube ich, Fernsehspiele gemacht hat oder da ein Filmemacher war, Der hat früh schon imitiert, hat die Dialekte imitiert, wollte eigentlich immer Schauspieler werden, ohne dann aber die Ochsentour der Schauspielschule zu machen. Und der weiß natürlich, wie talentiert er ist und dass das eine ganz natürliche Gabe ist. Nichts fällt ihm schwer. Er ist sicher der deutsche Schauspieler. Noch mehr als bei Christoph Waltz. Du sagst zu Recht, bei Waltz ist immer ein gewisser Manierismus. Er ist brillant, weiß auch darum. So, bei Brühl unterspielt eigentlich. Er wirkt nie angestrengt. Und er wirkt sogar hier nicht angestrengt, obwohl sehr genau überlegt, was er erzählt. Und man muss sagen, es hat alles Hand und Fuß. Es gibt nicht Geplapper wie bei Lena Meyer-Landrut. Es gibt auch nicht diesen starken Exhibitionismus wie bei Charlotte Roach, die ja, glaube ich, möchte, dass man sie Charlotte Roche nennt. Ja, wenn ich's recht verstanden
habe. Ach
genau,
das eine Deutsch, das andere Roche. Englisch. Ne?
Genau, sie bezeichnet sich jetzt als Deutsche. Und schon, sie ist befreundet mit Lena Meyer-Landrut. Und man hört in der Sendung mit Meyer-Landrut, dass Charlotte ihre beste Freundin sei, und in der Sendung mit Charlotte hört man, dass Lena seit dieser Zeit damals eine der allerbesten Freundinnen ist. Und Charlotte, wie wir jetzt gelernt haben, erzählt noch einmal die Tragödie des Todes ihrer Brüder, erzählt natürlich von Feuchtgebiete, von dem Sensationserfolg, erzählt noch einmal von der Anklage gegen den WDR-Redakteur.
Sexuelle Belästigung.
Begrapschung, ja, Grabscherei, denn er hat den Hintern berührt während eines Empfangs, und da standen einige Leute herum, und sie spürte seine Hand am Hintern. Und Jahre später hat sie es dann öffentlich gemacht, als es andere Vorwürfe gegen diesen Redakteur gab. Das alles hat sie nochmal erzählt. Und Elstner erzählt mit großem Interesse an der Sache Feuchtgebiete, davon, wie er zum ersten Mal im Flugzeug 70, 80 Seiten in dem Buch gelesen hat, wie er es beiseite gelegt hat, auch etwas peinlich berührt, es nicht als für Literatur haltend und natürlich nicht seine Welt. Und Helmut Karasek hat ihm dann aber gesagt, das ist ein bedeutendes Buch. Also das ist dann vielleicht nicht Weltliteratur, aber das ist eine Befreiung. Und jahrzehntelang hatten wir diese spießige Diktatur der Anständigkeit und hatten sexuelle Normen und Beschränkungen. Und jetzt ist es wie eine Befreiung. Das sagte Karasek, der damals über 60 Jahre alt war, aber ungefähr im Alter von wie Frank Elstner. Und
das hat Charlotte dann auch gefreut.
Oh ja, genau.
Hat der Charlotte auch gefreut, war sie überrascht, als es gehört hat, diese Anekdote.
Ja. Das vielleicht wusste sie es nicht, ich glaube aber, dass Karasek damals auch im Spiegel geschrieben hat, wann war das, 2002 oder etwas später,
2005?
Naja, also Karasek hat sicher bei anderer Gelegenheit, wenn nicht im Literarischen Quartett noch, das gab es vielleicht nicht mehr zu der Zeit, hat das Buch da gelobt. Und sie sagt aber, Roger Willemsen war derjenige, der sie bestärkt hat und der am meisten für das Buch getan hat, als es dann geschrieben war. Sie hatte vom Verlag Kiepenheuer und Witsch einen Vorschuss bekommen, ging dann mit schlechtem Gewissen durch Köln, weil sie immer mal wieder Verlagsmitarbeiter traf, und sie hatte noch keine Zeile von dem Buch geschrieben, und eigentlich hat sie es geschrieben, um den Vorschuss zu rechtfertigen und sich auch zu entlasten gegenüber den Mitarbeitern. Und das war dann ein Feuchtgebiet. Da später kamen noch Schoßgebete. Und nun erzählt sie auch etwas von ihrem Mann. Frank Elstner fragt dann sehr schön, arbeitet er auch oder ist der zu Hause?
Nein,
er
sagt ja auch,
Veranstaltungsfirma.
Der kann sich nicht so gut ausdrücken, wie Frank Elstner, sagt sie auch. Der kann sich nicht so gut ausdrücken. Ich weiß nicht, welchen Kontext gesagt hat, aber sie sagt, er kann sich nicht so gut ausdrücken wie Frank Elstner. Und der Podcast wurde ja, glaube ich, auch beendet vor ein paar Monaten. Irgendwie haben sie ja 50 Folgen gemacht oder so. Oder
aber nicht, weil er sich nicht gut genug ausdrücken kann.
Nee, ich glaube, dass irgendwie alles gesagt hat, oder vielleicht konnten sie sich ja doch nicht einigen, ob sie zusammen ins Bordell gehen. Aber gut, sie ist eine sehr telegene Frau, und das hatte so einen gewissen Wert, als nach Klaas dann Joko nochmal für eine Extrasendung kam, da dachte ich auch halt irgendwie, das wird mir eigentlich jetzt gerade fast zu viel. Das klingt so ein bisschen wie so ein Publikums-Couchgast, der einfach sitzen bleibt. Er kommt ja auch in die Sendung von Klaas mit rein, und dann wird so ein Duo-Gespräch.
Die beiden werden natürlich auch als Brüder behandelt. Die treten ja auch immer als Duo auf.
Aber das wirkt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie viel sagen, dass es faul wirkt, aber will man beide in einer eigenen Sendung sehen, oder hätte man sie dann ja von einer anderen Staffel vertreten? verteilen können, dann aufeinanderfolgende Folgen auch. Das sieht so aus wie, jetzt bist du schon mal da, jetzt machen wir weiter.
Ja, oder man kauft zwei für den Preis von einem.
Ja.
Und die beiden werden natürlich immer zusammen gedacht, haben jetzt aber einiges unternommen, um wieder auseinander gedacht zu werden und nicht immer miteinander identifiziert zu werden. Nun, ich habe das nicht als wesentlichen Makel empfunden, dachte, naja, da kommt der andere noch dazu und dann sprechen sie noch 20 Minuten, ist die Sendung zu Ende. Also Häufer ist vielleicht der interessantere, der etwas pointiertere, vielleicht charismatischere. Er ist auch zuerst dort und scheint mir auch derjenige zu sein, der Elstner, der ja über sich eigentlich selten etwas erzählen will. Er erzählt dann Charlotte Roche einiges. Also da ist es ihm dann ein Bedürfnis. Er demonstriert das Zittern durch die Parkinson-Krankheit, von der er schon gesprochen hatte, schenkt Wasser ein, stellt den Wein beiseite, als sie von ihrem früheren Alkoholismus spricht, jetzt ist sie abstinent, dann rückt er den Rotwein beiseite und dann führt er das Wasserglas zum Mund mit zittriger Hand. Das zeigt, was der Wille möglich macht, wenn man entschlossen ist und es gelingt ihm, aus dem Glas zu trinken. Und dann bietet er ihr das Wasser noch an, damit sie sich davon überzeugt, dass es schlichtes Wasser ist. Also das ist vielleicht
eine gute Szene.
Vielleicht etwas zu intim, aber man denkt, also das hat man von Elstner noch selten gehört. Er hat bei Markus Lanz von seiner Krankheit gesprochen. Das ist erst ein Jahr her. Und er hat eben auch gesagt bei Charlotte, dass er ja früher, wenn er 1960 ein Buch wie Feuchtgebiete gelesen hätte, dass er da zur Beichte hätte gehen müssen, dann wäre er rot geworden. Und er fragt dann sogar noch, ob er als ein Mann, der 5 Kinder von 4 Frauen hat, ob er denn auch schon in diesem Bereich der Abirrung falle. Also da hat er, und er lobt Charlotte für ihr so offenes, fröhliches, ausdrucksstarkes Gesicht.
Ja.
Ne? Und was ja, oder lebendiges Gesicht, ein lebendiges Gesicht und die Stimme, die fürs Radio geeignet hat. Nun, sie hat ja beim Fernsehen gearbeitet, hat ja bei Viva gearbeitet und man erinnert sich an glänzende Interviews, die improvisiert waren mit Noel Gallagher und sie hat
das berühmte Interview mit Robbie Williams nicht zu vergessen.
Ja, genau. Also sie hat fast alle verzaubert, schlagfertig, natürlich auch mit Englisch als ihrer Muttersprache und war brillant. Der eine Makel, die merkt, dass sie bei der Bremer Talkshow mit Giovanni Di Lorenzo nicht weiter beschäftigt wurde. Sie schreibt es der Redaktion vor.
Genau,
und eigentlich ihrer Stimme,
ne,
der Art ihrer Stimme. Es wurde gesagt, die sei zu grell. Es hätten sich Zuschauer beschwert zu sehr. Und das war sicher so, aber es war nicht nur die Stimme, sondern es war die Art, wie sie Interviews geführt hat, ihre Direktheit, nämlich es wurde als das empfunden, was man penetrant nennt.
Ja, es war halt den Versuch halt wert. Ne? Es war halt zumindest den Versuch wert, mit Di Lorenzo das halt zu machen. Aber du kannst halt nicht, also er hat es mir übertrieben gesagt, die Chaote neben dem Gentleman da einfach hinsetzen. Es funktioniert in diesem 3-9-Format einfach nicht,
ja,
in dem Leute im Kreis sitzen, was ja auch mal so eine Art von Therapiestunde ist. Also ich habe mich damals schon gewundert, was sie sich zugetraut haben. Da hat dieses Böhmermann-Format noch ein bisschen besser gepasst, das Format, durch das Böhmermann eigentlich erst so groß wurde, ne, wo die beiden zusammen moderiert haben.
Und das dann aufgegeben wurde nach ungefähr einem Jahr.
Ja.
Und sie sagt, Böhmermann und sie hätten beschlossen, einander geschworen, dass sie nie über die Gründe sprechen würden, was man doch so gern hören möchte.
Das Problem ist, wenn du Schauspieler nur in deiner Sendung hast oder halt eine Musikerin wie Lena Meilandrut, mit der du dieses persönlich unangenehme Erlebnis hattest, dann bietet das immer so ein bisschen das Problem, dass Dinge wenig trennscharf werden. Also es wirkt so ein bisschen teilweise auch wie ein Hinter-den-Kulissen-Gespräch. Ich würde mir wünschen, wenn es irgendwie sowas wie eine zweite Staffel geben sollte, also Wetten, das war es noch nicht, dass dann halt irgendwie Leute kommen, die ihm noch ein bisschen unähnlicher sind. Also ich hätte in der Wicher lieber auch mal jemanden wie Haftbefehl oder so da sitzen sehen. Also jemanden, mit dem er theoretisch sogar etwas überfordert wäre, den er sich ganz hineinfragen muss, wo es wenig Anknüpfungspunkte gibt. Aber gut,
ja,
ich muss mal also überlegen, ob das zu ihm passt oder nicht.
Ich glaube, das wäre insofern nicht gut, als auch Haftbefehl ihm gefallen möchte. Der würde ihm gefallen wollen und ihm zum Munde reden. Und so wie es Bushido und Sido stets gemacht haben, er würde als bürgerlicher, als freundlicher Bursche auftreten, der eine Rolle spielt.
Ne? Wie Bushido und, bei Peter Maffay.
Ja,
das ist auch zuerst eingeschlagen.
Genau, das ist eine Aneignung oder eine Anverwandlung sozusagen. Ja.
Gut, dann lass es nicht Haftbefehl sein, aber jemanden halt, der irgendwie nicht so naheliegend ist.
Ja, vielleicht,
sagen wir mal klar.
Nicht aus dem Showbusiness, es wird wahrscheinlich im Showbusiness bleiben. Was natürlich fehlt oder was man erwarten muss, sind Harpe Kerkeling, Karl Dall, Dieter Hallervorden, die ganz großen Gestalten und Wegbegleiter der letzten Jahrzehnte, müssten natürlich in Erscheinung treten. Dies war die Sendung der Jüngeren, die Altersdifferenz von 40 Jahren zum Teil. Und das ist honorig und eindrucksvoll genug, dass Elsner es überhaupt macht. Aber er muss mit den Gleichberechtigten sprechen, mit denen, die Zeit mit ihm teilen und die von ähnlicher Bedeutung sind. Und es muss natürlich auch noch Gottschalk kommen.
Wollte ich gerade sagen.
So, ne? Es wird Gelegenheit
Lippert muss
sein.
Nicht, aber Gottschalk wäre für uns ein Wunsch, dass er kommt. Ja, ich würde sagen, wir haben es für heute wieder mal geschafft.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir haben zwei so unterschiedliche Formate besprochen.
Unterschiedlicher könnten sie kaum sein.
Ja,
aber möglicherweise lassen,
wahrscheinlich nicht kommen in seine Sendung.
Möglicherweise ließen sich sogar noch Verbindungen finden, aber darüber müssen wir noch nachdenken.
Genau, dann
bis demnächst.
Bis bald. Tschüss.